Herr Steinberg, Sie befassen sich mit Salafismus, Dschihadismus, Irak, Syrien, haben jetzt gerade ein Buch geschrieben zu diesem sehr aktuellen Thema. Im Moment ist aktuell in Deutschland die Frage, wie viele deutsche Dschihadisten sind auf dem Weg nach Syrien in den Irak. Was wissen Sie darüber? Wie tief verwurzelt ist dieser Dschihadismus in Deutschland, in der deutschen muslimischen Gesellschaft?
Also der Dschihadismus ist in den letzten Jahren hier in Deutschland ein deutsches Phänomen geworden. Und das, was ich damit meine, wird besonders klar, wenn man die Szene heute mit der Szene von 2001 vergleicht. Die Attentäter des 11. September waren arabische Studenten, die alle zwischen 1993 und 96 nach Deutschland gekommen sind, hier studiert haben, aber eben von ihrem Heimatland geprägt waren. Seit 2006 haben wir eine stetig wachsende deutsche dschihadistische Szene und deren Mitglieder unterscheidet von ihren Vorgängern, dass sie ausnahmslos soziologische Deutsche sind, das heißt, einen Großteil ihres Lebens und vor allem ihrer Jugend hier verbracht haben. Und immer häufiger ist es so, dass sie auch hier geboren worden sind. Sie sind allerdings ethnisch sehr gemischt, Türken, Kurden, sehr viele Araber aus Nordafrika, aber auch deutsche Konvertiten bis hin zu einigen Russlanddeutschen.
Was treibt diese Leute an? Warum ausgerechnet in einen solchen radikalen und auch sehr brutal sich äußernden Islam?
Also die deutschen Dschihadisten gehen ja seit 2006 vor allem in die dschihadistischen Kriegsgebiete. Zunächst nach Pakistan, Afghanistan, einige nach Somalia. Einige wenige haben versucht, nach Tschetschenien zu kommen. Und heute gehen sie vor allem nach Syrien und in den Irak. Und das Motiv, bedrängten sunnitischen Muslimen zu Hilfe zu kommen, ist ganz, ganz stark entwickelt. Es gibt noch ein zweites Motiv, das in den letzten Monaten an Bedeutung zugenommen hat. Diese jungen Salafisten möchten in einer islamischen Gesellschaft leben. Und ihre Auffassung ist, dass das hier in Deutschland nicht möglich ist, dass das auch in der arabischen Welt nicht möglich ist und dass das nur dort möglich ist, wo Dschihadisten sich im Kampf gegen die angeblichen Feinde des Islam befinden. Und dieses Motiv ist deshalb so, oder das Motiv ist schon seit längerer Zeit zu beobachten. Beispielsweise haben einige Pakistan-Rückkehrer das sehr glaubhaft vertreten, dass das für sie wichtig war. Und dieses Motiv ist wichtiger geworden mit dem Auftreten des IS, des sogenannten Islamischen Staates im Irak und Syrien. Der kann nämlich tatsächlich glaubhaft machen, dass es Muslimen dort möglich ist, in einem islamischen Staat nach den Regeln der Scharia, so wie sie sie interpretieren, zu leben. Und das scheint ein ganz, ganz starkes Motiv zu sein. Hinzu kommen dann noch andere eher persönliche Motive, wie beispielsweise Abenteuerlust oder auch Langeweile hier. Und in den letzten Monaten kann man sehen, dass es einigen auch darum geht, ihre Gewaltfantasien auszuleben.
Stichwort Gewalt. Wenn wir sehen diese Videos, vor allen Dingen die Enthauptungsvideos und ähnliche Dinge, das ist etwas, was normale Menschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, völlig abschrecken würde. Aber diese jungen Dschihadisten spricht es an. Wie ist das zu erklären, dass sie gerade von dieser ungeheuren Grausamkeit sich ansprechen lassen?
Also es durchzieht die Geschichte der gesamten dschihadistischen Bewegung, dass junge Leute einmal von der Langeweile in ihren Heimatländern getrieben sind und von der Aussicht auf Abenteuer im jeweiligen Kriegsgebiet. Man darf nicht unterschätzen, wie friedlich unsere Gesellschaften sind und wie wenig in unserer Gesellschaft das Bedürfnis nach Abenteuer und gegebenenfalls auch nach Gewalt befriedigt wird. Und so wie wir viele ganz normale, also nicht muslimische deutsche Jugendliche haben, die gerne militärische Abenteuer erleben möchten, die gerne zur Bundeswehr möchten, die auch dann auch gerne mit der Bundeswehr in Krisengebiete gehen, gibt es andere Jugendliche, die das unter salafistischen Vorzeichen bei den Dschihadisten tun. Vielleicht müssen wir uns auch etwas davon, von der Vorstellung verabschieden, dass die Friedfertigkeit unserer Gesellschaft der Normalfall ist. Nicht alle Menschen sind friedfertig. Und da wird ganz offensichtlich ein sehr, sehr wichtiges, sagen wir wertfrei, ein sehr, sehr wichtiges Bedürfnis vieler junger Leute angesprochen und dann auch befriedigt.
Droht uns in Deutschland, droht unserem Staat, aber auch der Gesellschaft hier wirklich eine Gefahr? Es sind ja doch alles in allem nicht so viele. Sie machen auf sich aufmerksam, sie sind laut, aber droht denn wirklich hier eine Gefahr für unser Land?
Ja, ich denke, dass eine Gefahr droht. Allerdings sollte man die auch nicht übertreiben. Wir leben jetzt mittlerweile seit 8 Jahren mit dem Phänomen deutscher Dschihadisten, die sich bei Al-Qaida und verschiedenen anderen Organisationen ausbilden lassen, dort am Kampf teilnehmen, mehrheitlich zurückkehren. Und einige von diesen haben auch in der Vergangenheit schon Anschläge geplant. Die, zumindest die Anschlagsplanungen der Rückkehrer, sind alle gescheitert oder sind vereitelt worden. Und es kann durchaus sein, dass auch künftige Planungen alle scheitern oder vereitelt werden. Die Aussage also, dass hier ein Anschlag passieren wird, dass das nur eine Frage der Zeit ist, das hört man ja öfter, halte ich für Unsinn. Dass allerdings Anschläge hier in Deutschland geplant werden, halte ich für höchstwahrscheinlich. Ganz einfach deshalb, weil die Organisation viele Rekruten aus Deutschland hat. Im Moment sind bei IS einige Dutzend deutsche Kämpfer dabei. Die Organisation hatte in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auch im Ausland, also außerhalb Iraks, Syriens und des Libanon, Anschläge verüben will. Und in dieser Kombination, noch verbunden mit einer guten Finanzierungsbasis, spricht dafür, dass auch in Zukunft etwas passieren wird, dass Planungen begonnen werden.
Wie gut ist denn Deutschland gerüstet mit den Geheimdiensten, mit der Polizei, mit den Sicherheitskräften, um dieser Gefahr zu begegnen?
Also es zeigt sich in den letzten Jahren immer wieder, dass die deutschen Sicherheitsbehörden auf amerikanische Hilfe angewiesen sind. Es gibt zumindest einen Fall, wahrscheinlich zwei Fälle, in denen die Planungen nur vereitelt werden konnten, weil die amerikanische NSA geholfen hat. So im normalen Alltag spielt die amerikanische Hilfe wohl eine noch sehr viel größere Rolle. Das ist ein Indiz für die Schwäche der deutschen Sicherheitsbehörden. Die Franzosen und die Briten benötigen diese Hilfe nicht in dem Ausmaß wie die Deutschen. Meines Erachtens ist das politisch gewollt. Wir haben sehr, sehr schwache Sicherheitsbehörden. Meine aber, dass das im Vergleich zu der wachsenden Bedrohung, die ja doch jetzt mittlerweile sich dem Ausmaß der französischen oder britischen annähert, nicht wirklich entspricht. Man hat in der Vergangenheit immer wieder feststellen können, dass die deutschen Sicherheitsbehörden vor allem bei der Überwachung von Radikalisierungsprozessen, bei der Feststellung sehr, sehr schlecht waren. Viele Terrorverdächtige wurden erst relativ spät mit amerikanischer Hilfe gefasst. Da gibt es an ganz vielen Stellen Hinweise darauf, dass unsere Sicherheitsarchitektur nicht gut funktioniert. Ich würde allerdings sagen, dass das auch nicht nur die Sicherheitsbehörden sind, sondern dass es ein Problem gibt in der gesamten Sicherheitsarchitektur, also auch in der Kontrolle durch die Ministerien und in der parlamentarischen Kontrolle.
Vor wenigen Wochen wurden die Symbole der IS verboten oder IS wurde in Deutschland verboten, sofern man die hier verbieten kann, also vor allen Dingen ihre Symbole, Propaganda, Werbung, Geld eintreiben und so weiter. Ist das ein hilfreicher politischer Schritt Ihrer Meinung nach?
Also ich halte tatsächlich das Verbot der Symbole und auch der Propaganda von IS für dringend geboten. Es geht nicht an, dass man vor dem Brandenburger Tor die IS-Flagge zeigen kann. Aber das ist natürlich kein Schritt, der bei der Bekämpfung des Phänomens wirklich eine Rolle spielen wird. Es geht vor allem darum, unsere Sicherheitsbehörden mit den notwendigen Ressourcen auszustatten und die so sehr zu reformieren, dass sie effektiver arbeiten können. Letzten Endes hilft dieses Verbot dabei nicht. Es kommt auch noch ein weiteres Problem dazu. Betrifft ja jetzt nur eine Organisation. Es ist also jetzt nicht mehr möglich oder nicht mehr erlaubt, eine IS-Flagge zu zeigen, eine Al-Qaida- oder eine Taliban-Flagge. Die darf man aber noch vor dem Brandenburger Tor zeigen. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Insofern halte ich es auch für sinnvoll, zumindest intensiver zu debattieren, ob denn nicht die Sympathiewerbung für terroristische Gruppierungen insgesamt verboten werden soll, wie sie das bis 2002 ja auch war.
Ich möchte jetzt mal zur Region selbst kommen, zum Irak, Syrien, Türkei, die angrenzen. Und meine erste Frage bezieht sich genau auf die Türkei. Welche Rolle spielt die Türkei? Das erscheint ein bisschen undurchsichtig. Unterstützt sie IS oder ist sie gegen IS? Also was für eine Rolle spielt sie eigentlich?
Ja, die Türkei spielt eine höchst problematische Rolle, die auch ihrem Status, als Verbündeter der meisten Europäer in der NATO nicht angemessen ist. Und das hat, wenn man es wertfrei betrachtet, vor allem mit den Prioritäten der türkischen Syrienpolitik zu tun. Die Türkei will vor allem zwei Dinge. Sie will das Assad-Regime stürzen. Und das ist ein wichtiges Ziel für die türkische Außenpolitik und auch ein wichtiges persönliches Ziel für den Präsidenten Erdogan. Und da Politik in der Türkei durchaus in den, zumindest seit Beginn der Regierungszeit von Erdogan im Jahr 2002 sehr stark personalisiert ist, spielt das eine wichtige Rolle. Das zweite wichtige Motiv ist die Eindämmung des syrischen Ablegers der PKK. Es gibt drei Territorien in Nordsyrien, die von Kurden beherrscht werden, und dort kontrolliert die Partei der Demokratischen Union, abgekürzt PYD, die gegenwärtige Situation. Das ist nichts anderes als die syrische PKK, die vollständig in die Kommandostränge und auch in die Finanzierungsstränge der PKK eingebunden ist. Und dann hat die Türkei sicherlich ein Interesse daran entwickelt, IS zumindest einzudämmen. Allerdings steht das so weit hinter den beiden anderen Motiven zurück, dass man auf türkischer Seite immer wieder feststellen kann, dass der Zustrom von ausländischen Kämpfern geduldet wird, dass auch Material über die türkisch-syrische Grenze geschmuggelt werden kann, ganz ohne Probleme in den Gebieten, wo auf der anderen Seite IS herrscht, mit etwas mehr Problemen, wo auf der anderen Seite die PKK herrscht. Und das ist letzten Endes zumindest eine Duldung der von IS-Aktivitäten, die wir in der Türkei beobachten können. Das hat vor allem mit den Prioritäten zu tun. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe für die europäische Politik in den nächsten Jahren, die Zusammenarbeit mit der Türkei in dem Bereich zu verbessern. Ich denke, dass man da auf die Türken auch zugehen sollte und ihnen beispielsweise bei der Bewältigung des Flüchtlingsproblems unter die Arme greifen muss. Das geschieht schon, aber das muss sicherlich noch intensiviert werden.
Zwei weitere Staaten werden genannt in diesem Zusammenhang, Saudi-Arabien und Katar. Es gibt immer die Vorwürfe, sie finanzieren den Terrorismus. Ganz am Anfang, als in Syrien der gewalttätige Bürgerkrieg losging, hieß es immer, Katar und Saudi-Arabien stecken dahinter, die unterstützen das. Andererseits kann es diesen beiden Monarchien auch nicht gelegen sein, dass hier terroristische Gruppierungen kommen, die letztendlich ja auch die Monarchien im Nahen Osten bedrohen. Also wie muss man die Lage dieser beiden Staaten einschätzen?
Also das größte Problem ist tatsächlich die Türkei, und die Türkei hat ab 2011 schon gemeinsam mit Katar islamistische, salafistische und auch dschihadistische Gruppierungen unterstützt. Darunter war beispielsweise die Nusra Front, also der damalige syrische Ableger von IS, der allerdings anders operiert hat als IS, eher im Stil von Al-Qaida. Und diesen Vorwurf muss man den Türken und Kataris machen. Allerdings scheinen sie so seit etwa anderthalb Jahren einen anderen Partner verstärkt zu fördern. Das sind die Freien Männer von Syrien oder auf Arabisch Ahrar al-Sham. Das sind die Klienten der Türken und der Kataris im Moment, die wichtigsten Klienten. Und bei denen handelt es sich nicht um Dschihadisten mit einer internationalen Agenda, sondern um Salafisten mit einer eher nationalen bzw. regionalen Agenda. Also in gewisser Weise sind das die syrischen Taliban. Ob das kluge Politik ist, sei einmal dahingestellt. Die Ahrar al-Sham sind nicht auf europäischen Terrorlisten. Meines Erachtens gehören sie aber darauf. Und man sollte auch die Türken und die Kataris bewegen, diese Politik schnellstens zu beenden. Saudi-Arabien ist etwas anders gelagert. Saudi-Arabien hat schon seit 2011 vor allem die Freie Syrische Armee unterstützt, intensiver und vor allem militärischer, als das die Verbündeten getan haben, also die Amerikaner und die Europäer. Aber letzten Endes ist das vollkommen kompatibel mit der amerikanischen und europäischen Politik. Es gibt überhaupt keine Belege dafür, dass Saudi-Arabien von staatlicher Seite die Nusra-Front unterstützt hat oder auch IS. Im Gegenteil, Saudi-Arabien gehört seit einiger Zeit zu den entschiedensten Gegnern, arbeitet extrem gut auch mit den Europäern zusammen und teilt auch die Beschwerden vieler Europäer über die türkische Position. Also den Saudis einen Vorwurf zu machen in Bezug auf IS halte ich für vollkommen falsch. Es gibt sicherlich private Finanziers in diesen beiden Ländern. Und ich denke auch, dass die beiden Länder da mehr machen sollten. Bei den Saudis geschieht das ohnehin schon. Die Kataris sind da sehr zurückhaltend. Das größte Problem ist allerdings Kuwait. Das ist der Knotenpunkt der Finanzierung der syrischen Aufständischen in der Golfregion. Allerdings auch da ist es nicht die staatliche Seite, die finanziert.
Vielleicht müsste man den Saudis, um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, einen Vorwurf machen, dass sie salafistische Bewegungen in Deutschland unterstützen.
Den Saudis muss man in jedem Fall den Vorwurf machen, dass sie Salafisten überhaupt unterstützen. Das ist allerdings eine schwierige Sache, da eine salafistische Islaminterpretation, der Wahhabismus, praktisch die Staatsreligion des Landes ist. Für die Saudis ist Salafismus wahrer Islam und sie werden selbstverständlich nicht davon abgehen, diese Islaminterpretation auch weltweit zu fördern. Leider haben sie auch das Geld, das zu tun. Da sehe ich tatsächlich keine Möglichkeit, auf die Saudis einzuwirken. Das ist allerdings tatsächlich ein größeres strukturelles Problem. In gewisser Weise bekämpfen die Saudis das Symptom, nämlich IS. Aber die eigentliche Krankheit, nämlich Salafismus in all seinen Ausprägungen, das fördern sie. Das ist allerdings etwas, was die saudi-arabische Politik nie akzeptiert hat und nie akzeptieren wird, solange dieses althergebrachte Bündnis mit den wahhabitischen Religionsgelehrten besteht. Und ich denke, dass es da keine Chance gibt, auf die Saudis einzuwirken.
Müssen wir oder muss der Westen doch wieder mit Assad ins Gespräch kommen? Bleibt uns gar nichts anderes übrig? Er ist da, er hat sich gehalten und wir brauchen einen Verbündeten gegen diese Fanatiker.
Ja, in gewisser Weise ist diese neue amerikanische neue amerikanische Strategie eine ganz große Lücke, nämlich Syrien. Es ist eigentlich eine Strategie zur Stabilisierung des Irak. Auch dort wird das schwierig werden, aber in Syrien wird es fast, also zumindest auf der Grundlage dieser Strategie, überhaupt keine Veränderung geben. Es ist eher eine Strategie zur Verlängerung des Bürgerkrieges, in dem die Amerikaner versuchen, durch die Finanzierung und Ausrüstung einer begrenzten Zahl von ausgewählten Aufständischen einen Fuß in der Tür zu behalten. Ich denke, dass sich in den öffentlichen Verlautbarungen der Amerikaner, aber auch der Europäer in den letzten Monaten schon zeigt, dass sie akzeptieren, dass Assad in einem Teil des Landes auch weiterhin herrschen wird. Ich persönlich bin der Auffassung, dass man nicht so weit gehen darf, dass man ihn wieder hoffähig macht, dass man wieder mit ihm kooperiert. Das ist ein Fehler, den die westliche Staatengemeinschaft, die Europäer, über Jahre hinweg gemacht hat, dass sie mit eigentlich inakzeptablen Diktaturen kooperiert hat. Nicht nur mit Syrien, sondern auch mit Libyen oder Usbekistan und anderen. Also ich würde dazu raten, das zu vermeiden, wenn westliche Politik nicht jegliche Glaubwürdigkeit, nicht nur bei den Syrern, sondern auch in der Region verlieren will. Andererseits ist es natürlich ein praktisches Problem. Die meisten Staaten sehen in IS eine größere Gefahr als in Assad. Ich denke aber, man sollte nicht vergessen, dass Assad für fast alle dieser 200.000 Toten in Syrien in den letzten 3 Jahren verantwortlich ist und IS nur für einen Bruchteil. Beides, also IS und das Regime Assad, sind unsere Feinde und beide müssen bekämpft werden.
Der amerikanische Journalist Jeremy Scahill hat in seinem Buch und in seinem Film über die schmutzigen Kriege, glaube ich, nennt er das, auf einen Zusammenhang hingewiesen zwischen den Drohnenkriegen der Amerikaner und der Radikalisierung und der Verstärkung eigentlich des Terrorismus. Sehen Sie auch, dass da einen Zusammenhang gibt? Also im Jemen, glaube ich, sehen wir völlig gescheiterte amerikanische Politik. In Somalia sehen wir das. Droht denn jetzt nicht in Irak und Syrien das gleiche Dilemma?
Also der Drohnenkrieg der Amerikaner existiert ja nicht, sondern es gibt die Drohnenkriege. Und es gibt ganz wichtige Unterschiede zwischen den einzelnen Kampagnen in Pakistan, in Somalia, im Jemen und an anderen Orten. Ich denke, es gibt eine Kampagne, die erfolgreich war, nämlich die in Pakistan, weil es gelungen ist, die Al-Qaida-Führung bei ganz, ganz begrenzten Kollateralschäden, sagen die Militärs, also zivilen Opfern, die Al-Qaida-Führung fast vollständig auszuradieren und damit die Organisation auch nachhaltig zu schwächen. Das in Somalia und im Jemen würde ich das auch so sehen. Da ist diese Vorgehensweise gescheitert, unter anderem deshalb, weil die Amerikaner eben eine Taktik mit einer Strategie verwechseln. Also das Mittel der Drohnenschläge ersetzt nicht die Definition eines Ziels und dann eben die die Definition eines Maßnahmenkatalogs, um das zu erreichen. Und der Erfolg in Pakistan, meine ich, hat einige Amerikaner blind gemacht. Und ich denke, dass in Zukunft sie einige Lehren berücksichtigen sollten. Und die erste Lehre ist die, dass man eben Drohnen nur ganz, ganz begrenzt einsetzen sollte, wie beispielsweise bei der Al-Qaida-Bekämpfung. Also, dass man jetzt auch in Syrien nicht dazu übergeht, breit zu bombardieren, sondern dass man eben Führungspersönlichkeiten von ISIS tötet, dass man vielleicht einen Vormarsch von längeren Kolonnen von Militärfahrzeugen beschießt, also auch in Situationen vor allem vorgeht, in denen keine Zivilisten vor Ort sind. Und erfolgreich, meine ich, war die Al-Qaida-Kampagne in Pakistan, vor allem deshalb, weil die CIA verantwortlich war. Die hat auf der Grundlage von Informationen vor Ort gehandelt. Deswegen waren die zivilen Opfer ganz, ganz wenige. Und das Pentagon, das im Somalia und im Jemen zuständig ist, hat dabei vollkommen versagt, oft auch die falschen Ziele getroffen. Und das wird sich sicherlich auch in Syrien und im Irak wiederholen, wenn nicht die CIA für diese Kampagne verantwortlich gemacht wird.